Willkommen zu Wohngefühl, dem wöchentlichen Podcast von und für die Macher in der Immobilien- und Wohnungswirtschaft. Erhalten Sie exklusive Einblicke in Mindset und Know-how von den Experten aus der Branche.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine neue Ausgabe des CEO-Podcastes rund um Wohnungswirtschaft und Immobilienwirtschaft in Deutschland. Und heute freue ich mich, dass ich Andreas Engelhardt vor mir sitzen habe, den Vorstandsvorsitzenden der GWG-Gruppe. Das ist das Wohnungsunternehmen der R&V-Versicherungen. Ihr sitzt in Stuttgart, seid einer der großen Player mit knapp 14.000 Wohneinheiten. Und wenn man auf so ein Großunternehmen guckt, dann ist natürlich das Thema Kosten, Kosteneffizienz in der Organisation des Betriebes, der Menschen, der IT, also im Grunde dieses großen Maschinenraumes, den du bewirtschaftest, immer ein relevantes Thema. Darüber wollen wir heute sprechen und wir hoffen, dass Sie das interessiert. Andreas, erstmal herzlich willkommen, dass du bei uns bist.
Ja, Stefan, vielen Dank für die Einladung, die ja etwas überraschend kam tatsächlich. Aber wir gucken mal, was heute so der Nachmittag und der Abend noch so bringt.
Genau. Ja, du hast mit 13.000 Wohnungen die Aufgaben, die die Wohnungsunternehmen lösen müssen, super gut organisiert. Ich weiß, GWG ist ein durchdachtes Unternehmen, wenn es ums Bauen geht, ums Modernisieren, Instandhalten, Verwalten. Also die Abläufe und Strukturen, die sitzen bei euch. Warum siehst du denn überhaupt Effizienzverbesserung als eines der großen Chefthemen in der Wohnungswirtschaft an? Oder ist es das vielleicht sogar gar nicht?
Ja, ich denke, wir sind als Unternehmen gerade in der jetzigen Zeit immer schon natürlich nicht nur dem Cashflow orientiert, insbesondere auch der Rendite orientiert. Du hast es eben richtig gesagt, unser Shareholder ist die R&V-Versicherungsgruppe und die erwarten von uns natürlich, dass wir unser Geschäft so effizient wie möglich betreiben. Und wir haben tatsächlich so ein bisschen die Situation und vielleicht erzähle ich nochmal so ein bisschen was zur GWG. Die ist ja bundesweit unterwegs und wir sind, du hast es eben gesagt, mit knapp 13.000 Einheiten am Start. Wir sind insofern, wir haben zwar einen Schwerpunkt in Stuttgart und Baden-Württemberg, aber wir sind insofern an den anderen Standorten, wir sind in Hamburg, wir sind in München, wir sind in Rhein-Ruhr, wir sind im traditionell sozusagen im Bereich Hessen, Rhein-Main und wir sind aber relativ klein. Und haben traditionell dort Geschäftsstellen. Wir machen unser Geschäft alleine. Das heißt, wir haben keine externen Verwalter am Start. Das heißt aber für uns auch, dass wir doch relativ intensiv Verwaltungsstrukturen, obwohl wir nicht so viele Einheiten im Management haben, vorhalten. Wir haben schon zu meiner Zeit, ich mache das Ganze jetzt 11 Jahre, viele Geschäftsstellen abgebaut, auch aus Kostengründen heraus, aus Effizienzgründen heraus. Aber wir haben, ich sage es ganz offen, wir sind noch nicht da, wo wir eigentlich hin müssen. Und da hilft uns natürlich auch der Blick über den Tellerrand, um zu schauen, wie machen es denn andere Unternehmen. Also der, um es mal auf den Punkt zu bringen, der Gesellschafter erwartet von uns natürlich einen klaren Beitrag zu seinem Unternehmenserfolg und den müssen wir bringen. Wir sind, was die Mieten angeht, du hast eben geguckt oder angedeutet, was können wir denn, was haben wir denn für Stellschrauben? Und natürlich ist, ich sag mal, sind die Mietpreise sind durch gesetzliche Regularien nach oben hin limitiert. Das heißt, wir müssen dann unten gucken, was die Kosten am Ende ausmachen, um da dann sozusagen die Effizienzschraube zu heben.
Du hast gerade erwähnt, ihr seid regional verortet, habt also auch einen Serviceanspruch für die Regionen. Das korrespondiert ja nun genau mit der Kostenseite. Also man könnte es billiger machen, aber dann habe ich nicht mehr die Präsenz mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort. Wo ist denn für dich die Schmerzgrenze, wenn es darum geht, Service und Kosten auszutarieren?
Da sprichst du einen interessanten Punkt an. Wir sind auch gerade dabei, unsere Struktur ein bisschen zu verändern. Wir haben vorher sozusagen so eine klassische, also ganz früher, als ich kam, hatten wir eine ganz klassische Geschäftsstelle, die im Grunde das sogenannte A-Z-Geschäft gemacht hat. Das heißt, die haben die Kundenbetreuung, die Vermietung, die hat sogar bis hin zur Betriebskostenabrechnung vor Ort gemacht. So, und das haben wir dann, das war mehr der erste Schritt, haben wir die Betriebskosten zentralisiert. Die müssen nicht vor Ort in der Region stattfinden. Haben Forderungsmanagement zentralisiert, haben aber viele, viele Themen, die, was das Thema Kunde angeht und Miet, also unser Kunde ist ja der Mieter und ich sag mal, der Kunde, unser Mieter zahlt unsere Gehälter. Also der hat einen Anspruch natürlich an uns mit allen Themen, die ihn im Rahmen seines Mietverhältnisses bewegen. Und wenn du fragst oder den Punkt machst, wo ist denn sozusagen bei dir die Schmerzgrenze? Ich sag mal, alles, was wir administrativ machen können, muss aus meiner Sicht nicht zwangsläufig in der Region passieren. Aber alles, was vor Ort in den Objekten passiert und wo wir gegenüber dem Mieter als ja doch auch über die Person, über den Kundenbetreuer beim Mieter sichtbar werden, das sind Themen, wo wir dann sozusagen, wo wir uns unterscheiden möglicherweise vor anderen. Und das ist die Geschichte, die ich immer für notwendig erachte, die in den Regionen vor Ort, in den Objekten sichtbar für den Mieter zu erbringen.
Also den Hausmeister, den Kundenbetreuer, der die lokalen Probleme, da gibt's ein Problem in der Nachbarschaft, es gibt ein Problem mit Müll, man hat Lautstärke-Geschichten, das Thema Sozialmanagement. Also da, wo es im Grunde Mensch zu Mensch hantiert, präsent sein, aber strukturelle, organisatorische und vor allen Dingen regelmäßig anfallende Großgeschäfte dezentralisieren und wahrscheinlich auch digitalisieren. Und da ist ja, glaube ich, auch so ein großer Punkt in unserer Branche, dass die Digitalisierung uns große Effizienzversprechungen macht. Die Frage aber ist, sag mal, geht das am Ende auch wirtschaftlich aus? Also hin und wieder hat man ja einen Digitalisierungsschub, der spart dir 800.000 Euro und kostet 1 Million. Wie stehst du denn zum Thema Digitalisierung und Effizienzgewinn?
Also wir hatten vor wenigen Wochen waren wir auf einem sogenannten Benchmark-Event in Hamburg. Wir machen regelmäßig einmal im Jahr mal eine Mieterbefragung. Und da haben wir ein Award bekommen, hat uns sehr gefreut, Firma Aktiv-O, die das bundesweit macht. Und wir haben sozusagen den Award bekommen für den besten Produkt und den besten Service-Index. Hat uns super gefreut. Nur fairerweise, ich hatte es eben gesagt, wir sind gerade mitten dabei, unseren Service umzustellen. Und du hast eben das Thema Digitalisierung angesprochen. Wir haben jetzt als Pilot erstmalig einen Service-Bot am Start, wo wir zunächst mal die eigenen Telefonate einfangen und die dann entweder bei einfachen Fragen direkt zu beantworten sind oder aber qualifizierte Tickets bestellt werden, die dann über die Person sozusagen im Hintergrund beantwortet werden. Da sind wir, insofern kann ich ja die Frage noch nicht beantworten, da sind wir jetzt am Start und ganz frisch dabei. Also die erste Region ist ausgerollt, die zweite steht kurz davor. Da muss man sehen, wo wir momentan herkommen. Wir hatten ein oder haben immer noch ein Callcenter, ein externes Callcenter, damit wir diese 24/7 Erreichbarkeit darstellen können. Das war uns immer ganz wichtig, dass wir eigentlich rund um die Uhr erreichbar sind, nicht nur im Schadensmanagement, sondern im Grunde für alle Anfragen, die kommen. So, und wir haben einfach gesehen, dass die Qualität, das war lange Zeit gut, aber die Qualität auch in diesen Callcentern hat deutlich nachgelassen. Das heißt, wir haben Tickets kamen bei uns an, da konntest du den Namen nicht lesen, da war die Mieternummer falsch, da war der Betreff überhaupt gar nicht vernünftig formuliert. Das heißt, wir mussten dann erst wieder anfangen, mit dem Mieterkontakt zu treten, wussten eigentlich zum Teil gar nicht, um was es eigentlich geht. Also diese mangelhafte, und die war auch teuer, diese nicht in unserem Sinne auskömmliche Servicequalität hat uns eigentlich veranlasst zu sagen, wie können wir es besser machen. Und insofern denken wir schon, dass diese Bot-Idee, da werden wir gar nicht drum rumkommen. Wir sind dabei, den zu trainieren. Wir haben ihn trainiert. Wir lassen uns jedem Kontakt, der aktuell und jeder Anruf, der gekommen ist, und zunächst ist es Anruf, später werden es Mails, werden WhatsApp, werden also alle Arten der Kommunikation werden über diesen Bot laufen. Und wir sehen jetzt in den ersten Wochen, die meisten Mieter legen das mal auf. Weil jeder denkt schon, was ich will eine Person haben und ich will nicht mit der Maschine sprechen.
Das ist, glaube ich, die Ambivalenz, die wir feststellen. Genau wie du sagst, im ersten Moment erwartet man einen Menschen, den hat man nicht, also legt man auf. Auf der anderen Seite merke ich, dass viele Kunden auch Anonymität schätzen, wenn sie vollautomatisiert ist. Wenn man nicht wegen irgendwelchen Kleinigkeiten lange einem Menschen erklären muss, worum es geht, sondern in der Lage ist, das einfach auch digital schnell seriell zu erledigen und weiß, es wird gemacht und ich muss mich jetzt aber nicht noch auseinandersetzen, Begründungen erzeugen oder bei unseren Kunden ja häufig auch eine Sprachbarriere überspringen. Wie seht ihr, wenn man jetzt so von dem direkten Kunden weggeht, die Digitalisierung ohnehin auf der Strecke im Unternehmen? BKUs, also Betriebskosten, das sind ja alles so Kostenfelder, wo es danach riecht. dass Effizienzen auch durch jetzt gerade KI-gestützte digitale Tools zu heben sind. Ist das am Ende ein Optimierungs- und dann aber auch ein Rentabilitätsfaktor?
Also diese ist es mit Sicherheit, aber diese Frage kann ja, glaube ich, heute in der Branche noch keiner beantworten. Weil jeder versucht, also wir sind schon ein bisschen im Bereich Trial and Error unterwegs. Und wir dürfen oder müssen zusehen, das trifft jetzt für uns gerade besonders auch zu, weil wir gerade auch im das sogenannte ERP-System, also unsere Grundlage des gesamten Unternehmens am Ende, stellen wir gerade um. Zum 1.1.27 wechseln wir dort den Anbieter. Das heißt, wir haben heute viele, viele Programme am Start, die praktisch zum Teil ohne Schnittstelle parallel arbeiten, die für den Mitarbeiterinnen und den Mitarbeiter bei uns bisher dazu gesorgt haben, dass wir ganz viele offene Programme hatten, die gar nicht miteinander gesprochen haben. Das stellen wir jetzt um. Wir gehen auf eine Plattform mit einem Anbieter, der uns wirklich einen hervorragenden Serviceansatz angeboten hat. Insofern ist das ein Riesenschritt, der auch für die Organisation mit vielen neuen Prozessen verbunden ist. Wie gesagt, parallel haben wir den Bot am Start. Parallel haben wir eingeführt einen internen Bot, der bei uns im Bereich Wissensmanagement unterwegs ist, der aber auch helfen wird, komplexe Sachverhalte im Bereich, du hast eben Betriebskosten angesprochen. Die Kolleginnen und Kollegen im Bereich Betriebskosten haben beispielsweise schon Antwortschreiben mit dem Bot formuliert, um auch schneller dann antworten zu können. Denn wir sehen umgekehrt auch, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber früher waren die Widersprüche im Betriebskostenbereich, das war zum Teil nur ein Zettel oder stand mir drauf, ich widerspreche, aber heute nimmt jeder dann ChatGPT zu Hilfe und du kriegst halt über mehrere Seiten detaillierte Analysen von der Betriebskostenabrechnung und da musst du auch natürlich in einer ganz anderen Qualität heute reagieren.
Das ist ein ganz neuer Ansatz. Also nicht nur die Nutzung digitaler Tools und KI-Tools, um Rentabilitäten zu erzeugen, sondern um aufzurüsten mit dem Kunden.
Absolut.
Der mit denselben Tools auch unterwegs ist. Also da sieht man natürlich, wie Kundenkommunikation sich auch weiterentwickelt. Aber wenn du gerade beschreibst, was ihr dort alles aktiv macht, da ist ja die Frage, geht es jetzt um Servicequalität oder geht es um prozessuale Effizienzgewinne, Stichwort Rentabilität, oder geht es um Zukunftsfähigkeit des Unternehmens? Weil irgendwann ist natürlich auch eine Orgastruktur eines Unternehmens so veraltet, dass man nicht mehr mit Tools, die vielleicht in 10 Jahren dann in den Markt kommen, überhaupt noch aktiv zusammen sein zu können. Was treibt dich da am meisten?
Ich glaube, das ist das Bündel. In der Tat wollen wir einfach weiterhin ein sehr, sehr guter Servicepartner sein und eben auch mit den Anforderungen und Ansprüchen des Kunden mithalten. Guck mal, nehmen wir mal das Beispiel WhatsApp. Bisher spielt eine WhatsApp bei uns in der Kundenkommunikation nicht wirklich eine Rolle. Also wir sind traditionell unterwegs über eine Mail, über ein Telefon, über die Homepage, über eine Mieter-App. So, das war's. Aber wenn du heute als Kunde eine Mieter-App angeboten bekommst oder eine WhatsApp abschickst, dann erwartest du ja nicht erst eine Antwort in der Woche, sondern idealerweise sofort. Und das ist schlechterdings mit eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so gar nicht abbildbar. Insofern musst du da eine gewisse technische Unterstützung haben, damit du das Anspruchsniveau vernünftig hinkriegst. So, das ist das eine. Das zweite, was mich umtreibt, ich glaube, das ist auch so ein Branchenthema, ist der Fachkräftemangel. Wo wir sagen, Mensch, was brauchen wir denn wirklich an spezifischem Know-how, damit wir diesem Serviceanspruch gerecht werden? Und mein Thema ist dann immer, und insofern ist das auch ein wesentlicher Treiber zum Thema KI-Einsatz, wir brauchen mehr Zeit für die Kunden in persona für komplizierte Sachverhalte. Heute ist das, um auch ganz bewusst sagen zu können, ich fahre mal raus und treffe mich mit dem Mieter oder ich lasse mir wirklich auch mal Zeit bei der Telefonie, mich mit dem Mieter, der wirklich ein Thema hat, zu beschäftigen. Und das, da kann ich jetzt nicht weitere Personen einstellen, sondern ich möchte eigentlich mit dem aktuellen Personalstamm eine andere Art von Kommunikation mit darstellen. Und daher die einfachen Themen, sogenannten FAQs, die laufen sozusagen über die Maschine. die komplizierten vor Ort über eine intensive Kommunikation. Also das sind sozusagen so wesentliche Treiber, wo ich sage, dass da hilft tatsächlich die Digitalisierung. Das ist im Wesentlichen auch ein Riesenthema bei den Kolleginnen und Kollegen, die aber sagen, oh, fällt mein Arbeitsplatz jetzt weg? Ich hätte gesagt, nee, aber der wird sich ändern.
Das ist genau der Punkt, auf dem gehen wir gleich weiter. Ich möchte nur noch einen Gedanken noch mal kurz innehalten lassen. Auf der einen Seite sagen wir, die KI hilft uns, die einfachen Sachverhalte beiseite zu räumen und bei unseren Mitarbeitern freie Kapazitäten für das Anspruchsvolle zu schaffen. Und auf der anderen Seite beantwortet die KI inzwischen aber eine Betriebskostenanfrage viel anspruchsvoller und besser, als es der Mitarbeiter vorher konnte. Also beide Seiten, macht das Mengengeschäft KI oder macht das komplizierte Geschäft KI, fangen an, sich in unseren Prozessen auszuwirken. Also ganz spannend, was da in der Zukunft passiert und wahrscheinlich auch deshalb der Grund für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Sorge zu haben, was das mit ihren Arbeitsplätzen macht. Und du hast es gerade angesprochen, da kommt ein Dialog mit hin. Hat die GWG an der Stelle ein kommunikatives Mindset, was sie schon in den Betrieb ruft? Oder fahrt ihr noch so mehr nach dem Motto, naja, Leute, wir fangen mal an mit KI, es wird schon alles irgendwie gut?
Es wird natürlich gut, aber wir müssen dieses Mindset wirklich trainieren. Ja, wir müssen daran wirklich arbeiten. Und ich werbe auch praktisch täglich dafür, dass wir zu einer anderen Art der, ja, des Ansprechpartnerseins, ein bisschen krummes Wort, aber für den Mieter einfach werden. Weil wir haben doch eine Situation, und zwar überall, wo du hinguckst, immer im Umfeld, alles wird deutlich komplexer, wird komplizierter und komplexer. Und wir haben auch eine durchschnittliche Altersstruktur. Wir haben zum Teil auch wirklich Mieter, die seit 40 Jahren bei uns sind. Die kommen nicht mehr mit allen mit. Und wir können auch nicht erwarten, dass, und das wollen wir auch gar nicht, dass wir, ich sag mal, wenn eine ältere Dame, einen älteren Herr als Mieter, den wir zwingen, sozusagen mit einer Maschine zu sprechen. Wir müssen die Mieter da abholen, wo sie sind. Und der Junge, ich sag mal, der Student, der will im Grunde mit uns gar nicht sprechen. Du hast es vorhin gesagt. Der will ruckzuck sein Anliegen gelöst bekommen. Und der hat ganz andere Themen. Und der etwas Ältere, der hat auch andere Themen, aber die muss er persönlich loswerden. Und dieses Umswitchen, also diese Individualität in der Kundenansprache, ich glaube, das wird das Thema sein, was wir zukünftig noch stärker machen können. Und da hilft uns, glaube ich, die KI, diese Freiheit auch zu haben. Und ein Punkt wollte ich noch vorhin noch ergänzen zum Thema Arbeitskräftemangel. Wir sollten oder wir müssen als Branche im Grunde auch sowas wie, ich sag mal, quereinsteigerfähig sein. Das heißt, du musst, um ein guter Ansprechpartner für Kunden sein, klar, du brauchst ein gewisses Rüstzeug an Informationen, aber um ein guter Vermieter zu sein, ein guter Problemlöser zu sein.
Immobilienwirtschaftliches Studium.
Brauchst du nicht. Yeah. Du musst das gute Mindset haben. Du musst Empathie haben. Und das ist das Thema, wo wir sagen, so erwarte ich oder möchte ich gerne unseren Kundenservice zukünftig verstanden wissen.
Verlassen wir mal das ganze Thema KI, Chatbots, direkt der Blick auf den Kunden und gehen noch mal mehr in den Maschinenraum, den du ja bei der GWG insgesamt verantwortest. Wo sind denn noch die Effizienzgewinne? Also ist wirklich in der Digitalisierung die letzte Effizienzoptimierung noch zu entdecken? Oder müssen wir uns überlegen, ob wir in der Wohnungswirtschaft nicht tatsächlich auch in Prozessen arbeiten, die es so gar nicht mehr braucht? Also beispielsweise das Thema, wir informieren unsere Mieter ganz aufwendig über Umgang mit Müll. Also wenn ich dran denke, was wir da alles machen, um das Müllmanagement zu steuern, das ist schon echt beachtlich. Das könnten wir auch einfach lassen und können sagen, Leute, unsere Mieter sind mündige Kunden. Bei der Lufthansa kriege ich auch nicht gesagt, wenn ich in den Flieger gehe, wie ich mit meinem Abfall umzugehen habe. Also müssen wir nicht eine Nummer tiefer gucken?
Also ich glaube, der Mieter ändert sich so schnell nicht. Das Müllproblem wirst du weiterhin haben. Und ehrlich gesagt, Müll ist ein super Beispiel, was auch imageprägend ist. Ja, wir haben ja Bestände, ihr bei euch genauso. Das ist nicht nur der High-End-Mieter, der für 25 Euro in München-Schwabing wohnt, sondern ich sag mal, das ist auch der Sozialhilfeempfänger, der einfach im Moment ganz andere Probleme hat. So, und ich habe es eben schon gesagt, wir müssen die gesamte Mieterschaft da abholen, wo sie ist. Und alles, was imageprägend ist, das, was du, wenn du das erste Mal in deine Wohnanlage gehst, was dir selber als erstes auffällt, das fällt jedem auf. Und da ist es völlig egal, ob das der Sozialhilfeempfänger ist, der einen guten Müllplatz braucht. Und das alte Thema beim Müll ist, habe ich mal ganz früher beim Start meiner Immobilienkarriere gelernt. Da hatten wir mal mit einem Dienstleister gesprochen, der meinte, hey, Müll kommt zum Müll. Und er hat wirklich recht. Wenn du, dann kannst du den Versuch machen. Du schmeißt mal irgendwo einen Eierkarton irgendwo hin. Du gehst eine Stunde, kommst du wieder. Da liegt dann schon was anderes. Ja, also Müll ist wirklich so ein Thema. Du musst die Leute erziehen und immer wieder.
Also kein Einspareffekt beim Müll.
Kein KI-Thema. Absolut nicht.
Wo sind dann die Einspareffekte?
Das ist eine Sache der Schnelligkeit. Alles, was mit Zahlläufen zusammenhängt. Ich glaube schon, Rechnung, da müssen wir, das wird ein Thema sein, wo wir, also ihr seid ja genauso wie wir am langen Ende, wir haben Versicherungs- und einen Bankhintergrund, ihr habt in Anführungsstrichen nur einen Bankhintergrund, aber wir müssen die IFRS machen. Das sind anspruchsvolle Themen, die wir dort abbilden, aber das normale Zahlungsgeschäft, die eingehende Rechnung vom, sind wir wieder bei Müll, vom Versorger kommt rein und da muss jetzt wirklich nicht mehr im Vier-Augen-Prinzip sozusagen drauf geguckt werden. Das kann die Maschine machen, tatsächlich. Und ich glaube, das kann die mindestens genauso gut machen. Und darum haben wir dann wieder Kapazitäten frei, um andere Themen, die anspruchsvoller sind, sozusagen, um es dann intensiver drum zu kümmern.
Also ist bei dir kein Personalabbau-Effizienzplan im Kopf? Das könnte man ja sagen. Man könnte sagen, so, Mensch, KI pro Jahr so 2-3 Prozentpunkte sollte das schon sein. Dann sind wir in 10 Jahren bei 20%. Schon mal eher harmlos gerechnet.
Na, du hattest vorher im Vorgespräch mal so salopp gesagt, wir sind doch personell recht opulent ausgestattet. Da sind wir wirklich. Wir sind gerade dabei, sozusagen uns auch mal so ein bisschen zu vergleichen mit anderen Unternehmen. Aber mein Thema ist eigentlich, wir werden über die Zeit, wir haben ältere Kolleginnen und Kollegen, die in Ruhestand gehen. Und das ist so ein typisches Thema, wo wir wirklich fragen, muss denn das sein, dass diese Stelle nachbesetzt wird? Wir haben natürlich Fluktuationen und wir haben das ganze Thema jetzt mal umgedreht und sagen, Mensch, jeder Fachbereich soll jetzt mal begründen, was denn passiert, wenn diese Stelle nicht neu besetzt wird. Gerade vor dem Hintergrund, dass wir möglicherweise Unterstützung im Bereich Karriere und ähnliche Themen haben. Also es ist nicht so, dass wir einen Plan haben, Personal abzubauen, diese Selbstverständlichkeit, es kündigt jemand, es geht jemand in den Ruhestand, diese Stelle muss auf jeden Fall nachbesetzt werden, das haben wir nicht mehr.
Und damit bringt man natürlich auch Glaubenssätze in Bewegung, denn wir wissen ja alle, wenn jemand in Ruhestand geht, ist die Folgebesetzung selbstverständlich in den Köpfen aller Beteiligten schon in Beton gegossen und dann zu sagen, stopp, lass uns doch mal überlegen. Wir haben den Begriff KI First jetzt implementiert von einer ganzen Zeit lang gesagt, wir besetzen nur noch das, was nicht über KI und dann nicht nur heute, sondern erwartungsgemäß auch in den 12-18 Monaten der Zukunft nicht erledigt werden kann. Und dann wird plötzlich ganz viel schon mal zum hinterfragenden Faktor. Noch ein weiterer Gedanke, Andreas, das sind natürlich Sachkosten. Also unsere Häuser sind, wie du es auch gerade beschrieben hast, dezentral unterwegs. Wir haben Mietkosten, wir haben Mobiliar, also alles, was so dazugehört. Ist da aus deiner Sicht, sind da Optimierungswege mit drin?
Ja gut, wir haben, ich hatte es eben gesagt, wir haben Geschäftsstellen vor Ort und ich hatte es eben zumindest so indirekt gesagt, ob wir die Geschäftsstellen in der Personalausstattung zukünftig brauchen, die wir heute haben, vor dem Hintergrund, dass wir Themen, die wir zentral abbilden können, möglicherweise zentralisieren und dann oben und unten in den Geschäftsstellen im Grunde wirklich die Themen des Mieterservices, des Objektservices, der Hausmeisterei, die Vermietung dort machen. Das kann durchaus sein, dass wir dann nicht mehr den Umfang von Räumen brauchen. Das ist eine. Und zudem kommt ja noch dazu, wir müssen auch an unserem CO2-Fußabdruck arbeiten. Das kommt ja auch noch. Und wir haben jetzt gerade in Heilbronn eine Geschäftsstelle, die zieht jetzt um. Die zieht jetzt in die Hälfte der Fläche, aber mit gleichem Personalstamm. Und da sagen wir, okay, der Energieträger ändert sich zwar nicht, aber wir brauchen weniger Fläche und können weniger heizen. Also auch das ist natürlich ein Side-Effekt, wo wir sagen, ja, das ist ein Thema. Natürlich ist Sachkosten ein Riesenthema, aber wir sind da so schlank bereits aufgestellt, dass ich sage, das ist jetzt nicht der große Treiber. Da sind die Personalkosten, haben eine deutlich höhere Relevanz und darfst du ja an sich vergessen, Das war eins der Ergebnisse, die wir im Rahmen dieser vergleichten Untersuchung von so ein paar Wohnungsunternehmen, die ihr seid auch mit dabei, gemacht haben. Wir zahlen eigentlich alle mehr oder weniger für die Standard-Profilbilder Tarifvertrag. So. Und wenn man dann überlegt, dass wir, was in den letzten Jahren an Tarifsteigerung alleine gekommen ist, das musst du erstmal über Effizienzgewinne auffangen. Und das ist eigentlich die Herausforderung, wo wir gesagt haben, das ist eigentlich sozusagen unser erster Schritt, zu sagen, alles das, was jetzt an Tarifsteigerungen kommt, was wir nicht beeinflussen können, das wollen wir eigentlich durch eine Optimierung im Personalkonzept insgesamt auffangen. Weil eine andere Stellgröße haben wir nicht. Wir zahlen Tarif und da sind schon Themen mit verbunden. Da reichen die 2% eben nicht aus.
Ja, schon mal ganz, wenn man an die Inflation denkt, die sich jetzt abzeichnet durch den Krieg. Will also heißen, die Personalkosten sind schon die große Stellschraube, da sind wir uns einig. Ist bei euch über das mobile Arbeiten auf der Flächenverbrauchseite irgendeine größere Veränderung feststellbar?
Ja, tatsächlich. Wir haben bei uns in der Zentrale, wir haben dort 4 Geschosse, als wir 2020 zur Corona-Zeit dort eingezogen sind. Haben wir 4 Geschosse belegt und wir werden oder haben jetzt ein Geschoss komplett freigeräumt. Das werden wir jetzt untervermieten, weil wir sehen, wir brauchen es in der Tat nicht mehr in dem Umfang. Und da muss man natürlich auch liebgewonnene Schätzchen wie, ja, ich habe jetzt, hier, das ist mein Schreibtisch und das sind meine Familienbilder und da ist auch ein Blümchen und da habe ich noch also alles nett geschmückt und da gibt es noch ein paar Urlaubskarten. Das funktioniert also nicht mehr, weil da muss man ja immer so offen sein, wenn man sagt, okay, wenn du im Immobilien arbeiten bist, dann geht eben ein Kollege oder eine Kollegin ran und die hat möglicherweise andere Urlaubsbilder und am besten sind überhaupt keine Urlaubsbilder auf dem Schreibtisch.
Schön, ja, jetzt haben wir das Thema Kostenbenchmarking und die Einsparebenen einmal durchdrungen. Der Podcast, den wir machen, ist ja ein Personality-Podcast. Es geht also auch um den Menschen dahinter, deswegen zum Abschluss unseres Gesprächs. Andreas, du brennst für die Immobilie. Wir haben gehört, auch im Blick auf die Mieter, auf das, was du tust. Was motiviert dich da? Also hast du Beton im Blut?
Nee, tatsächlich, ich weiß das, ich hoffe nicht. Naja, ich sag mal, was mich immer schon angetrieben hat, ist das Thema Arbeiten mit Menschen. Und zwar nach innen sozusagen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und nach außen mit den Mietern. Und wenn wir das gut machen, ich glaube, dann haben wir, und dieses, weißt du, wir haben ja eigentlich eine Branche, wo wir Feedback von unseren Mietern ist ja gleich das Feedback für unsere Arbeit. Das heißt, diejenigen, die unsere Gehaltszahlen geben uns durch regelmäßige Befragung auch gleich ein Feedback. Und das ist einmal ganz toll. Du bist nicht im luftleeren Raum. Das ist manchmal auch ein bisschen schwierig und anstrengend, wenn man vielleicht nicht die Ergebnisse bekommt, die man haben möchte. Aber wir sehen, und über die vielen Jahre, die wir jetzt unsere Befragung machen, wir nehmen das sehr ernst und wir haben Themen auch umgesetzt und unsere Ergebnisse haben sich ständig verbessert. Und das, finde ich, ist wirklich toll, dass man sehen kann, Mensch, da wird auch das, was wir tun, ist nicht im Verborgenen, es wird wahrgenommen. Und ich finde, das ist für mich ein ganz großer Motivator, da auf dem Weg nicht nachzulassen, weiterzumachen. Und natürlich, ich sag mal, das Unternehmen, ich habe jetzt auch nicht mehr so viele Jahre, 4 habe ich noch vor mir, aber ich möchte das Unternehmen wirklich so, du hast es vorhin ganz zu Anfang gesagt, so zukunftsfest aufstellen, dass wer auch mal kommen mag, einfach sagt, Mensch, das ist ein teures Unternehmen.
Also wir haben den Begriff Enkelfähigkeit, mal geboren ist falsch, den gab es, aber wir haben ihn angezogen für uns, um zu sagen, dieses Unternehmen soll noch für unsere Enkel ein Arbeitgeber sein oder ein guter Vermieter sein oder ein fairer Bauträger sein. Und wenn das gelingt, gerade unsere Unternehmen sind ja auch viele Jahrzehnte alt, dann hat man, glaube ich, schon mal einen ganz großen, auch gesellschaftspolitischen Teil gemacht. Ist gesellschaftspolitisches Wirken für dich mit deiner Arbeit eine Relevanz?
Nicht wirklich. Also natürlich sprechen wir mit Politik. Wir engagieren uns auch bei vielen Themen. Aber ich habe es eben gesagt, wir spielen in den Regionen, in denen wir sind, nicht so die zentralen Rollen. Das heißt, wir tauchen, du siehst uns nicht irgendwo bei irgendwelchen großen politischen Veranstaltungen, Diskussionsforen oder wie auch immer, da tauchen wir im Grunde nicht auf, wollen wir auch gar nicht. Wichtig ist, der Gesellschafter ist happy mit uns, lässt uns wie bisher auch sozusagen die unternehmerische Freiheit, das Geschäft so zu organisieren, wie wir es für richtig erachten. Wir wir bringen die Ergebnisse nach Hause, wir bringen ein tolles Produkt an den Mieter ran und wir sorgen für einen sicheren Arbeitgeber. Und das reicht mir völlig aus. Da muss ich nicht noch in die Gesellschaft reinwirken. Das, was wir tun, den Beton, den du eben gerade gesagt hast, der wirkt ja per se schon in die Gesellschaft rein und den müssen wir so gut wie möglich bespielen.
So, dieses Schlusswort werde ich jetzt durch keine Frage mehr verwässern. Herzlichen Dank, Andreas Engelhardt, Vorstandsvorsitzender der GWG. Ich hoffe, dass der Podcast für Sie interessant war. Herzliche Grüße aus Berlin.
Ja, dankeschön.
Das war Wohngefühl, ein Podcast der GWH Immobilienholding. Abonnieren Sie den Kanal und empfehlen Sie uns gerne weiter. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns in die Kommentare. Und wenn Sie mögen, hören wir uns kommenden Dienstag wieder.